willkommen zu unserer neuen Folge von Tierisch. Heute geht es um Recht und Gesetz, aber nicht um Naturschutzrecht, sondern um ein bisschen komplexeres und hochaktuelles Thema.
Kann die Natur eine eigene Rechtsperson sein? Das ist eine interessante Frage, die schauen wir uns heute an.
Tierisch, der Podcast von Lydia Möcklinghoff und Frauke Fischer, präsentiert von Weltwach. Ein Fluss.
Ja, sieht so aus.
Ein Fluss, und zwar ein Fluss in Neuseeland.
Ja.
Der Rechte besitzt.
Ja.
Ich weiß aber nicht, wie er heißt.
Ja, ich glaube, es ist ein ganzes Gebiet, das Rechte besitzt. Mhm. Es ist das Te Uruwera-Gebiet.
Okay.
Dem Rechte zugesprochen. Oder das eine eigene, genau, das eine eigene Rechtsperson ist. Das
okay.
ist nämlich der große Unterschied zu Ecuador zum Beispiel, in dem, wo die Natur Rechte bekommen hat.
Ah, klar.
Aber jetzt sind wir schon ganz tief eingestiegen.
Ja.
Erstmal von vorne. Worum geht's heute? Es geht also um die Grundidee, die im Moment tatsächlich sehr aktuell und viel diskutiert wird. Und da wurden ganze Bücher rausgebracht. Das heißt, wir reißen es heute eigentlich nur an. Aber um diese Grundidee, können Flüsse, Wälder, also Ökosysteme und Tiere eigene Rechte haben oder, und das ist eben der Unterschied, eine eigene Rechtspersönlichkeit sein? Und wenn ja, wie packt man das am besten an? Und was ändert das eigentlich? Also sie brauchen das sozusagen, um gegen Vergiftung, Abholzung, Quälerei ihr eigenes Recht sozusagen vorbringen zu können. Mhm. Das können sie dann natürlich nicht selbst, sondern in Vertretungen. Und wir schauen uns heute an, wie das eben aussehen kann. Aber ich habe erstmal rausgesucht, wo hat das überhaupt angefangen? Also
okay.
Das ist tatsächlich schon eine Überlegung, die es schon länger gibt, aber eben nur in der Literatur.
Aber pass auf, ich will sogar noch vorher anfangen.
Dann fangen wir noch vorher an.
Genau.
Ich erzähle dann den Präzedenzfall.
Du machst den Präzedenzfall, aber ich will noch mal vorher anfangen, weil für uns ist das eine skurrile Sache, dass man denkt, ach was, komm, jetzt soll ein Fluss ein Recht haben oder ein Wald soll klagen können, was ist das denn? Aber eigentlich ist das bei den meisten Völkern gab es sowas. Also tatsächlich, das Ungewöhnliche ist eigentlich, dass wir in Europa mit unseren, ja, die europäischen Industriegesellschaften oder modernen Gesellschaften sich so entfremdet haben von der Natur, dass sie der Natur gar nicht mehr solche Rechte zugesprochen haben. Also wenn man sich das anguckt, indigene Völker in Nord-, Mittel- und Südamerika, in Asien, in Afrika, überall gab es eigentlich diese Rechte der Natur. Bei uns ist das noch so ein bisschen erhalten, vielleicht in der Idee von Mutter Natur oder Mutter Erde. Also da hat man ja einen sogar ganz emotionalen Begriff für die belebte Umwelt gefunden. Eigentlich ist das komisch, dass wir das verändert haben. Und entweder findet es eine Rechtfertigung in der Kolonialisierung oder die Kolonialisierung war dadurch erst möglich. Denn hinter dem Gedanken der Kolonialisierung steht ja, dass das Land niemandem gehört und also dass es weder Landtitel noch irgendwelche Rechte gibt, weder von dem Land noch von den Menschen, die da leben. Tatsächlich habe ich in einer Publikation dazu gelesen, dass es also bis heute so ist, dass zum Beispiel in Kanada auf Basis dieses der fehlenden Rechte der Natur das Recht immer noch abgeleitet wird, dass Kanada eben sozusagen ein von Einwanderern oder Kolonialherren gemachtes Land ist und dieser Rechtsstatus höher zu bewerten ist als der Landbesitz der indigenen Bevölkerung, die da vorher gelebt hat.
Und ganz grundlegend, also wollte ich eigentlich erst später bringen, aber vielleicht ist das als Basis schon mal ganz gut. Also in Deutschland gibt es keinen Fall, wo der Natur wirklich eigene Rechte zugeteilt wurden oder eine eigene Rechtspersönlichkeit. Aber es gibt natürlich im Grundgesetz verankert das Staatsziel in Verantwortung für künftige Generationen, die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten. Also das gibt es und dann gibt es auch den Klimabeschluss, wo das nochmal besonders betont wird. Aber bei all diesen Verankerungen im Grundgesetz also ist es so formuliert, dass es aus der Perspektive des Menschen heraus ist. Also, dass eben das kein Gegenüber ist, sondern aus der Perspektive des Menschen raus bewertet. Und bei dem, über das wir heute sprechen, geht es eben darum, dass die Natur eben ihren eigenen intrinsischen Wert hat und dass das eben völlig unabhängig vom Nutzen der Menschen bewertet wird.
Und dass es eben ein einklagbares Recht gibt, weil dass es einen intrinsischen Wert von Natur gibt, das werden wahrscheinlich viele Menschen in vielen Ländern unterschreiben, aber in 22 Ländern der Erde gibt es inzwischen Gesetze, wo eben die Natur einklagbare oder Teile der Natur einklagbare Rechte haben, also von A wie Argentinien bis P wie Panama. Also und in Europa, zum Beispiel in Frankreich, in Spanien, da gibt es das schon. Bei uns so, also jetzt als einklagbares Recht eben noch nicht.
Ja, auch nicht im Parteiprogramm der Grünen oder so weiter verankert. Jetzt aber wieder zurück zu unserem Präzedenzfall. Der fand im Jahr 2006 statt. Also schon eine Weile her, aber jetzt auch nicht unendlich lange her. Und das war im US-Bundesstaat Pennsylvania in der Gemeinde. Mist, ich habe vorhin extra geguckt, wie man es ausspricht. Das ist nämlich komisch, aber ich habe es schon wieder vergessen. Aber irgendwie sowas wie Tamaqua Borough. Und da ging es um Maßnahmen gegen giftigen Klärschlamm. Da beschloss die Gemeinde eine Satzung, in der diese umweltschädliche Giftmüllentsorgung durch Unternehmen Einhalt geboten werden sollte. Und darin aufgeführt war auch ein Verbot, natürliche Gemeinschaften oder Ökosysteme zu beeinträchtigen. Und um das durchzusetzen, erklärte dann eben die Satzung, diese natürlichen Gemeinschaften und Ökosysteme zu Rechtssubjekten. Und das war das erste Mal, dass das passiert war. Und damit erkannte eben diese Gemeinde die Rechte der Natur gesetzlich an. Und damit konnten die Gesetze, diese Rechte eben auch vertreten werden von anderen Personen. Und das war tatsächlich der erste Fall, dass das stattfand. Mhm.
Und wenn jetzt sich sowas entwickelt, dann braucht man ja in dem Fall natürlich eine rechtstheoretische Überlegung dazu. Und die ist tatsächlich schon ein bisschen älter. Also als der Grundstein der Entwicklung dieser Naturrechte gilt ein wissenschaftlicher Artikel aus dem Jahr 1972 von Christopher Stone. Der Artikel heißt Should Trees Have a Standing? Also sollten Bäume sozusagen das Recht haben, vor Gericht zu erscheinen. Ich finde, das ist können wir auch in die Shownotes packen, ist ein sehr interessanter Artikel, weil er erstmal herleitet, damals, 1972, war das für die Menschen, für viele Menschen in Industrienationen sicher noch viel fremder als heute, diese Vorstellung. Und was ich in dem Artikel sehr, sehr gut finde, er leitet erstmal her, wie sich überhaupt sozusagen das Rechtssystem in westlichen Gesellschaften entwickelt hat. Wenn man das liest, dann ist das wirklich erschreckend, weil man zum Beispiel, wahrscheinlich alle fühlt man sich nicht immer so vor Augen, dass natürlich erstmal nur freie Männer sozusagen Rechte hatten. Und vor 100 Jahren oder vor 150 Jahren, da war das vielleicht so, dass wenn es darum ging, dass zum Beispiel Frauen oder Menschen mit Behinderungen, und die meisten Menschen hätten damals gesagt, ja nee, klar können die nicht die gleichen Rechte haben wie Männer. Das finden wir heute, hoffe ich, alle total richtig. Und ich finde das in dem Artikel eben interessant, weil man da sieht, eben vor 150, 200 Jahren hätten Leute gedacht, ja nee, das kann nicht sein, dass Menschen mit einer anderen Hautfarbe oder dass Frauen oder Menschen mit Behinderungen oder Kinder Rechte haben. Nur erwachsene, freie Männer haben Rechte. Und das hat sich ja gewandelt. Und er beginnt eben seinen Artikel damit, um uns quasi vor Augen zu führen, dass auch andere Veränderungen im Rechtssystem durchaus möglich sind. Mhm. Was natürlich seither ein bisschen andauert, ist, dass Leute denken, ja, ist ja jetzt noch so schöner, jetzt soll ein Baum so viel Rechte haben wie ich. Und darum geht es aber nicht. Also er sagt dann auch in diesem theoretischen Grundlagenartikel, dass es, wenn man darüber spricht, dass die Natur Rechte hat, dass das natürlich nicht heißt, dass sie alle Rechte hat, die jetzt zum Beispiel ein Mensch hat. Aber es geht um die Frage eben, hat sie überhaupt Rechte? Im Moment ist das ja häufig nicht so. Also ja genau, es wird abgewogen, ob unterschiedliche menschliche Interessen bei Eingriffen in die Natur eine Rolle spielen. Aber in den meisten Ländern der Erde Und in den meisten Rechtssystemen hat die Natur eben im Moment nicht das Recht oder jemand anders das Recht, im Namen der Natur zu klagen.
Genau, es gibt zwar Gesetze, aber nicht unbedingt Rechte. Und nach diesem Präzedenzfall da 2006 hat sich ganz schön viel geändert. Also wie gesagt, heute ist echt viel los. Also jetzt gerade haben irgendwie in Florida mehrere Gewässer Klage gegen Bauvorhaben eingelegt. Dann das kolumbianische Verfassungsgericht hat im Jahre 2016 dem Amazonas Gebiet, also diesem gesamten Gebiet, eine Rechtspersönlichkeit zugeteilt. Die einzige Verfassung, in der die Rechte der Natur explizit anerkennt, ist tatsächlich die Verfassung von Ecuador. Die haben das 2008 in ihre Verfassung aufgenommen und das enthält dann eine Auflistung von Rechten, die der Natur als Ganzes, also dann eben nicht einem einzelnen Ökosystem oder so, zugeteilt werden. Und das ist so formuliert: das Recht auf uneingeschränkte Achtung ihrer Existenz und auf die Erhaltung und Regeneration ihrer Lebenszyklen, ihrer Struktur, ihrer Funktionen und ihrer evolutionären Prozesse, sowie ein Recht auf Wiederherstellung. Mhm. Aber in dem Fall ist der Unterschied, wir gehen ja gleich noch auf Neuseeland ein oder auch in Kolumbien, wo eben dann das Amazonasgebiet als Rechtsperson anerkannt wurde. In diesem Fall wurden der Natur Rechte zugeteilt und jeder, der möchte, kann diese Rechte sozusagen einklagen.
Ah, okay.
Und in Neuseeland, das erzählst du bestimmt gleich, da ist es nämlich anders.
Was ich ganz interessant finde, also du hast gesagt, der Präzedenzfall oder der erste Fall war in Ecuador. Und
in Pennsylvania.
Genau, aber dann hast du ja eben von Ecuador geredet. Mhm. Und diese Region, die ist da sehr führend oder fortschrittlich. Jetzt im März 2024 hat zum Beispiel auch ein peruanischer Fluss Rechte erhalten, also das Recht, ungehindert fließen zu können, das Recht, nicht verschmutzt zu werden. Da haben auch, was wahrscheinlich häufig der Fall ist, eine indigene Volksgruppe hat dafür gekämpft. Die sind dann unterstützt worden von Naturschutzorganisationen. Das waren übrigens vor allem, diese indigene Gruppe, es waren vor allem Frauen aus dem Volk der Kukama. Die haben also diese Rechte erstritten, ganz, ganz neu, also 25. März 2024.
Mhm, also wirklich super aktuell, ja.
Also auch nochmal relativ aktuell, muss ich immer ganz kurz gucken. Ach so, genau, ich hatte ja gesagt, es gibt zwei Länder in Europa, die auch solche Gesetze haben. Spanien hat im September 2022 als erstes Land der Europäischen Union ein Naturgut als Subjekt mit eigenen Rechten benannt, das Mar Menor. Das ist die größte Salzwasserlagune Europas. Die ist stark gefährdet. Also in Spanien wurde der jetzt das Recht auf Existenz und natürliche Entwicklung, auf Schutz, Erhalt und Wiederherstellung zugestanden. Also es gibt verschiedene Expertenkomitees, die dann die Vormundschaft für dieses Gebiet übernehmen. Also in dem Fall, wenn ich das richtig verstehe, ist es nicht so, dass einfach jeder da klagen kann. Aber diese Vormundschaftsgruppe oder diese drei Expertenkomitees, denen ist das Klagerecht da zugewiesen worden.
Ganz ähnlich ist es tatsächlich in Neuseeland. Also da wurde die Rechtspersönlichkeit zweier Ökosysteme gesetzlich anerkannt. Also einmal der Fluss, wie auch immer man ihn ausspricht,
Wanganui.
Und das Ökosystem, das wir vorhin gehört haben, Te Urewera. Das ist ein ehemaliger Nationalpark. Aber da ist es eben anstelle von konkreten Rechten, haben die sozusagen alle Rechte inne, die eine Person eben auch hat, ne? Also die treten sozusagen als eigene Person auf. Und in dem Fall kann aber auch nicht jeder Einzelne für diese Rechtsperson dann klagen, sondern in dem Fall beruht das auf gesetzlichen Regelungen, die auf Verträgen zwischen der Regierung und indigenen Bevölkerungsgruppen beruhen. Also ähnlich wie in Spanien gibt es dann sozusagen so ein genanntes Board, das eben aus diesen VertreterInnen der indigenen Gruppen und der Regierung gesetzt ist und die fungieren dann als menschliche Stimme der Natur sozusagen. Mhm.
Dieser Fluss in Neuseeland, der gehört sich nun selbst, wurde da gesagt. Mhm. Und er ist eben als ein Lebewesen anerkannt. Das ist eben eigentlich auch nochmal was anderes. Also ein Fluss, würden wir jetzt auch naturwissenschaftlich sagen, ist ein Ökosystem. Darin gibt es Lebewesen, aber der ist jetzt als ja, dieses Ökosystems als Lebewesen anerkannt.
Was finde ich eigentlich ein total schöner Gedanke ist, weil eigentlich ist ja ein Ökosystem, also wenn man so will, wenn man jetzt den menschlichen Körper zum Beispiel nimmt, sind wir ja auch ein Ökosystem, aber ja, wir sind gleichzeitig ein Lebewesen. Und wenn man dann eben so ein bisschen den Zoom aufzieht, dann kann man Ökosysteme durchaus auch als funktionierendes Lebewesen mit einer Verdauung, ja, mit einer Stimme, mit Ohren und genau, so weiter sehen.
Ja. Wir haben jetzt ja Flusssysteme vorgestellt und da ist vielleicht diese Geschichte auch am weitesten vorangeschritten. Also wir haben den Fluss in Neuseeland erwähnt, das sind kurz danach zwei Flüsse in Indien, die solchen, also als Rechtspersönlichkeiten anerkannt worden. Ja, ein Fluss in Peru, einer in Kolumbien und tatsächlich gibt es auch in Bayern, wird angestrebt, ein Volksbegehren, das unter anderem der Isar eigene Rechte geben soll.
Und wie geht's da voran? Weißt du da irgendwas?
Das weiß ich nicht, aber das werden wir natürlich nochmal versuchen, irgendwie rauszufinden.
Bei Indien fand ich ganz interessant und irgendwie auch fast so ein bisschen witziger Gedanke, aber auch total zu Recht, also richtig, also ich verstehe es, als es da eben um die Rechte oder um die Rechtspersönlichkeit der Flüsse Ganges und Yamuna ging, da wurde eben auch sowas wie so eine Vertretung dieser Flüsse, ähnlich wie in Neuseeland, diese Boards sozusagen ausgewählt und da gab es aber dann Probleme oder Diskussionen, weil die Frage im Raum stand, was passiert denn oder wer ist haftbar, wenn diese Rechtsperson, dieser Fluss, ja, Schaden anrichtet.
Also sich
wenn der über die, sagen wir mal, der tritt über die Ufer und reißt ein paar Häuser mit, ja, eigenständige Person, ist er dann zu belangen für, ja, diesen Schaden sozusagen? Das war dann die Diskussion in
aber der würde ja gleich,
das finde ich eigentlich eine ganz witzige.
Das stimmt, ist eigentlich eine ganz witzige, aber der würde wahrscheinlich sofort Privatinsolvenz anmelden. Weil, ich meine, woher soll der Fluss bezahlen,
muss
was er da
Fisch
angerichtet
bezahlen,
hat?
Oder ja, im Gang des, weiß nicht, ob man da die Fische essen will.
Ob man das
gut,
so gerne,
die Menschen werden es wahrscheinlich
so gerne
tun,
machen möchte. Also wenn wir nochmal ganz zurückgucken, kann man sagen, dass eben in Naturvölkern, sage ich jetzt mal so, in indigenen Völkern häufig die Erde als sich, als lebender Organismus angesehen wird. Aber teilweise, es gibt natürlich heilige Wälder und heilige Seen und was weiß ich. Ja, im Moment ist der Stand so, dass es eben hauptsächlich Flüsse sind, denen diese Rechte zuerstanden wurden. Aber 2018 gab es dann zum ersten Mal, wurden Rechte für eine wilde Reissorte versucht einzuklagen. Und tatsächlich im Jahr 2021 hat Manumin, das ist ja so ein schwarzer Urreis, der hat jetzt auch Rechte bekommen. Also ich weiß nicht so ganz genau, wie die aussehen. Also weil vielleicht darf er nicht gekreuzt werden oder was auch immer. Aber das
ist ja dann eher Einschränkungen. Das ist ja, nee, du darfst dich nicht kreuzen mit denen.
Stimmt. Ist auf jeden Fall die erste Pflanze, die solche Rechte bekommen hat. Und dann, wenn man jetzt nochmal so ein bisschen guckt, also das, was vielleicht auch viele erwartet haben oder so, wenn wir hier mit so einer Naturrechtsfolge ankommen, geht es natürlich um dann auch nochmal um individuelle Rechte, also zum Beispiel im Tierschutz. Da gab es auch immer wieder oder gibt Bestrebungen, Menschen, Affen, Menschenrechte zuzuerkennen. Mhm. Und das ist aber im Moment nicht so. Also wir haben natürlich Gesetze, die verhindern sollen, dass Tiere gequält werden. Aber wenn man sich Massentierhaltung oder sowas anguckt, dann kann man natürlich sagen, dass wir uns da höhere Rechte natürlich rausnehmen, als den Tieren
Recht
und
sind.
Lieb ist. Genau.
Ja, genau. Da begegnet man sich auf jeden Fall nicht auf Augenhöhe.
Genau. Und insgesamt ist also diese Bestrebung, also es gibt verschiedene Organisationen, die sich damit beschäftigen, mit den Rechten der Natur. Also interessant kann man sich weitere Ressourcen und so angucken, werden wir natürlich in die Shownotes stellen. Und vielleicht nochmal ganz grundsätzlich ist also die Idee, also hier so ein Zitat, statt die Natur als Besitz zu behandeln, erkennen Naturrechte oder Earth Laws im Englischen an, dass die Natur in all ihren lebendigen Formen das Recht hat, zu existieren, weiterzuleben und sich zu erhalten und zu regenerieren. Also das ist so die Grunddefinition von Rechten der Natur. Mhm. Wenn solche Rechte universal anerkannt werden würden, dann ist natürlich klar, dass wir mit unserer menschlichen Nutzung ganz schöne Probleme bekommen würden, denn wir nutzen ja viele Ökosystemleistungen zum Schaden von Ökosystemen, also sei es, was weiß ich, das Kühlen von Atomkraftwerken mit Flusswasser oder natürlich Einschlag in Primärwälder oder Überfischung der oder überhaupt ja destruktiven Fischfang, Abbau von Bodenschätzen. Das sind ja alles Maßnahmen, die nur deshalb funktionieren, weil die Ökosysteme, in die da eingegriffen wird oder die Wildtierpopulationen, in die da eingegriffen wird, weil die eben absolut überhaupt keine Rechte haben.
Ja, und dass man sie bequem ausbeuten kann sozusagen. Und das ist ja irgendwie auch so ein aktueller Grundgedanke. Das hatten wir schon mal in unserer Artenschutzfolge, dass wir gerade eben hier in den Industrienationen irgendwie so komplett dieses Konzept verloren haben, der Natur auf Augenhöhe zu begegnen, ne? Also gerade hier so in der Stadt, da darf die Natur da sein, wo sie jetzt gerade nicht nervt, aber dann eben mehr so zu Gast sein. Also das hat ja nichts damit zu tun, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, dass man Nachbarn ist sozusagen mit wilden Tieren, mit der Natur und so weiter. Und das ist irgendwie so ein ganz grundlegendes Umdenken, das da hoffentlich stattfindet, weil das würde natürlich unserem Planeten echt nochmal ein bisschen Luft verschaffen.
Genau, vor allem würde es uns ein bisschen Luft verschaffen, denn diese Ausbeutung, also wenn man sich so andere rechtliche Entwicklungen anguckt, also was weiß ich, die Abschaffung von Sklaverei oder die Einführung von Arbeitnehmerrechten, dann haben immer die, die davon von dem vorherigen ungerechten System profitiert haben, waren immer der Ansicht, dass das ganze System kollabiert, wenn sie diese ungerechten Praktiken nicht weiterführen dürfen. Wir wissen aber, dass die Abschaffung der Sklaverei, die Einführung von Arbeitnehmerrechten etc., von Gewerkschaften und so weiter, dass das natürlich insgesamt der Wirtschaft alles ganz schön gut tut. Mhm. Und genauso wäre es natürlich eigentlich mit Rechten der Natur, denn die Zerstörung von Natur, die hat ja immer nur für wenige Individuen einen Vorteil und für die große Allgemeinheit einen Nachteil. Und also sei das jetzt der zerstörerische Abbau von Bodenschätzen, die Überfischung von Meeresfisch oder die Überjagung von Huftierpopulationen oder so, das bringt immer wenigen was. Oder auch die Vergiftung von Flüssen oder die zu starke Erwärmung oder was auch immer. Das bringt wenigen was. Für die meisten wäre es gut, die Natur hätte Rechte, damit die Ökosystemleistung eben für alle weiter erhalten bleiben.
Ja, und vor allem bringt es wenigen was, aber es bringt auch nur für kurze Zeit was sozusagen. Also Nachhaltigkeit ist fast schon ein bisschen ein ausgelutschter Begriff, aber Entwicklung, dieses Streben nach Wachstum, was einfach so ein kapitalistischer Grundgedanke auch ist, das kann ja nur umsetzbar sein, indem man irgendwo anders was, also man kann ja nur ein Klötzchen oben drauflegen, wenn man irgendwo eins rausgezogen hat. So, sonst
und
hat man kein Klötzchen.
Basic Physics in einem endlichen System, wie es unser belebter Planet ist, ist unendliches Wachstum nicht möglich. Ja, dazu muss man einfach nur mal die Grundprinzipien der Physik sich mal kurz vor Augen führen.
Hatten wir auch mal im Pantanal, also in Brasilien haben wir ja auch Gäste, also Touristen zu Besuch und da hatten wir einen Wirtschaftsfachmann, der spezialisiert auf die Wirtschaft und das Wirtschaftswachstum in China war und der meinte, ja, das Wachstum ist jetzt im Moment total krass, weil es eben ohne Rücksicht sozusagen auf Verluste der Natur ist und das, er meinte, das wird sich jetzt oder ändert sich jetzt aktuell, sehen wir das ja, tatsächlich ändert sich dann sehr stark, weil natürlich eine Gesellschaft kann nicht immer weiter ihr Land ausnutzen, ohne dass dann irgendwann die Schäden größer werden als die Gewinne und dann nivelliert sich das eben wieder.
Und wenn wir nochmal so zurückdenken, wir haben das sicher schon in vielen Folgen gesagt, aber ich wiederhole es einfach nochmal, der Wert von Biodiversität und Ökosystemleistung, der übersteigt jedes Jahr den Wert des weltweiten Bruttosozialprodukts um den Faktor 2 und mindestens 60% des weltweiten Bruttosozialprodukts ist direkt oder indirekt abhängig von Leistung der Natur. Das heißt, diesem besten, unserem besten Partner, unserem wichtigsten Dienstleister und dem größten Wirtschaftssektor, dem sollten wir auf jeden Fall Rechte zugestehen, damit diese ganzen Systeme in unserem Sinne weiterhin gut laufen.
Ja, und ich denke auch, das sind so ganz grundlegende Möglichkeiten, wo man umdenken kann. Mein Cousin hat mal, also der ist Physiker und vor allem Meteorologe und der hat eine große Studie über die Versicherung von Ökosystemen geschrieben, was eben auch ein interessanter Gedanke ist, dass Thailand zum Beispiel seine Korallenriffe versichern kann und die Versicherung wiederum finanziert dann natürlich den Schutz dieser Ökosysteme, muss sie ja, weil das ja dann quasi der Deal ist.
Ja.
Das ist eigentlich auch so eine super interessante Idee, die ja so ein komplettes Umdenken in sich trägt. Aber eigentlich die Natur als Rechtsperson zu sehen, ist natürlich dann nochmal stärker, weil es noch mehr auf Augenhöhe stattfindet.
Wir bei Tierisch sind angetreten, um so ein bisschen wissenschaftliche Erkenntnis unter die Leute zu bringen. Das war hier ein, glaube ich, wichtiger Beitrag dazu. Wir freuen uns, dass ihr alle zugehört habt. Wir freuen uns sehr, wenn tierisch geliked, gefolgt und weiterempfohlen wird. Und wir freuen uns natürlich mit Juristen, das nochmal im Detail alles zu diskutieren.
Genau, sonst ist immer unsere Ausrede, wir kennen uns da nicht so aus, wir sind keine Physiker. Diesmal ist es so unsere Ausrede, wir kennen uns da nicht so aus, wir sind keine Juristen. Aber ich glaube, es war trotzdem sehr interessante. Das
genau,
und wir auf jeden Fall sehr interessante Einblicke.
Genau, und
dabei.
Wir haben in den Shownotes, wie gesagt, alle möglichen super interessanten Initiativen, auch eben nochmal diese historischen Texte so ein bisschen. Ja, da kann man, glaube ich, auch sein eigenes Gehirn nochmal ein bisschen anstrengen und sich darüber Gedanken machen, wie das denn gut, gerecht und richtig sein könnte.
Ja, gutes Rabbit Hole zum Abtauchen. Viel Spaß dabei.
Macht's
Ciao.
Gut.
Tschüss. So, jetzt haben wir schon abmoderiert,
genau.
Aber dann ist uns noch was eingefallen.
Ja, genau, nämlich während wir hier saßen, kam die Eilmeldung über die Newsticker, dass die Schweiz vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof verklagt wurde, weil die Klimaschutzmaßnahmen nicht ausreichend sind. Das hat mit unserer Rechtsfolge in gewisser Hinsicht zu tun, denn Klimaschutz ist demnach ein Menschenrecht und Staaten, in dem Fall die Schweiz, aber sicher auch dann andere Staaten, müssen Klimaschutzmaßnahmen nicht einfach nur vereinbaren, sie müssen die auch umsetzen.
Mhm.
Und das wollten wir nochmal nachliefern, weil das wirklich ja eigentlich zu unserem Thema hier gut gepasst
genau,
hat.
Genau, passt total. Ist natürlich der Unterschied ist dann wiederum, dass es wieder auf menschenbezogene Rechtsprechung ist. Ne?
Mhm.
Der Nutzen des Menschen ist mit dabei, Klimaschutz. Was ja bei den Rechten für die Natur sollte das ja unabhängig von diesem Faktor sein.
Genau, aber
trotzdem
wer weiß,
hängt
wo
das auf jeden Fall zusammen.
Und wer weiß, wo es hingeht. Vielleicht hat irgendwann das Klima ein Recht, nicht verändert zu werden. Das könnte ja auch noch passieren.
Genau. Und jetzt aber wirklich tschüss.
Ciao.